Kurze Pässe. Steile Thesen.
Wunderschönen guten Abend, liebe Lauscher. Wir sind heute mal wieder, wie schon oft in dieser Saison, nur zu zweit unterwegs. Freddy musste leider kurzfristig absagen. Deshalb sind Mario und ich heute wieder im Zoom-Meeting, Corona-Style. Sehen uns jetzt sogar bei der Aufnahme. Auch für uns was ganz Neues. Deshalb, Mario, liebe Grüße an dich. Wie ich sehe, dir geht's gut, glaube ich. Haare sitzen.
Überhaupt
alles
nicht.
Alles klar bei dir.
Ja, tatsächlich sehr ungewohntes Setting. Ich glaube, zum zweiten Mal jetzt so in der Art. Mir geht's gut. Ich bin vor 2 Stunden erst aufgestanden. In dem Sinne, guten Morgen. Aber fit wie ein Turnschuh und in freudiger Erwartung auf die nächste Folge.
Ja, wie gesagt, der Freddy konnte leider jetzt kurzfristig heute nicht, deshalb machen das der Mario und ich heute nur. Reviews haben wir ja keine. Aber zurückblickend auf das Wochenende oder jetzt heute ist Mittwoch auf den gestrigen Tag, kann man ja trotzdem mal die Euphorie, die selbst bei Mario leicht eingesetzt hat, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, scheint wohl wieder ganz schön verpufft zu sein.
Ja, also vielleicht mal vorne angefangen. Aus Transparenzgründen können wir das ja auch ganz klar sagen. Wir waren ja Samstag zu dritt unterwegs. Wann waren wir eigentlich zurück? Um 2 oder
ich
so
glaub,
war
so
das dann,
zwei,
oder?
Ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich mir da tatsächlich noch, haben wir noch ein Wurstbrot gemacht, auch ganz klassisch im Bett gegessen und schön gebröselt, gab schönen Anschiss. Und währenddessen dann die Highlights vom Türkei-Spiel geguckt. Und irgendwie dann auch in dem Zuge eingepennt. Aber was man da, finde ich, schon gesehen hat, ist, dass, und das ist eigentlich so immer noch das Ungewohnteste und auch Erschreckendste, dass Deutschland halt einfach in keinster Weise mehr ein Top-Team ist. So, du hast ja vor ein paar Jahren, finde ich, nie vorstellen können, dass die von Türkei oder auch Österreich jetzt am Dienstag dann in den meisten Phasen komplett dominiert werden. So, die werden nicht an die Wand gespielt, aber die Gegner haben einfach die komplette Kontrolle, auch wenn es vielleicht nur mal 35% oder 40% Ballbesitz ist. Aber ich finde, man hat in beiden Spielen, wusste man eigentlich die ganze Zeit, dass Deutschland nicht gewinnt. So, da ist jegliche Souveränität, jegliche, sag ich mal, Aura auch, die das ganze Spiel, das Team umgibt, ist absolut Kartenhaus, was jede 90 Minuten zusammenfällt.
Ja, das ist ja auch ein bisschen so das, was auch jetzt beim Interview, finde ich, von Nagelsmann nach Österreich rausgekommen ist, so diese, also er weiß, glaube ich, auch schon wieder nicht mehr, was er machen soll, also gerade was die Defensive angeht, aber irgendwann ist, glaube ich, auch das Latein am Ende, weil Löw hat es mit den Spielern nicht hingekriegt, Flick hat es mit den Spielern nicht hingekriegt, bei ihm sieht es jetzt genauso aus und auch die Aussage, wir müssen die Zeiten, der wir verteidigen, minimalisieren, ist ja eigentlich, meine Abwehr ist so beschissen, die kriegen es einfach nicht auf die Kette, also das ist ja irgendwie schon eine Bankrotterklärung mehr oder weniger, dass man da sagt, wir dürfen eigentlich nicht den Ball hergeben, weil sonst klingelt es eigentlich sofort wieder. Und aber gleichzeitig kriegen sie halt nach vorne irgendwie auch nichts geschissen, so richtig. Das sind halt auch wieder dann so Spieler, ganz ehrlich, wenn ich das aber auch sehe, Brandt und Gnabry da auf den Halbpositionen. Ja, Julian Brandt ist halt immer noch Julian Brandt und Gnabry ist ja seit, weiß ich nicht.
Gnabry sieht aus wie Ailton mittlerweile irgendwie ein bisschen.
Ja, das, man hat es heute auch ein Kollege gesagt, der ist irgendwie immer, wenn er den sieht, wird er dicker. Also der ist ja schon immer ein bisschen fester in der Statur, also davon lebt er ja auch ein bisschen, aber ja, so aufgequollenes Gesicht ein bisschen. Also. Und der ist ja seit Monaten eigentlich komplett außer Form, also da geht ja gar nichts. Und so reicht es dann halt nichts. Dann jetzt gestern noch Sané natürlich Bärendienst da geleistet, eigentlich so der einzige wenn Wirtz auf der Bank hockt, von dem er dann hofft, dass er vorne irgendwas noch macht. Und ja, Füllkrug, aber wenn der halt keinen Ball kriegt, macht der halt auch nichts. Hä?
Er gibt ja noch einen.
Ja, der ist aber nicht da drin gewesen, oder?
Ja, der war aber echt
Ja.
schlecht. Ja, also ich glaube, die Kernaussage von Nagelsmann nach dem Türkei-Spiel war, dass es an der Begeisterung und Emotion auch gefehlt hat. Das hat er ganz klar angesprochen. Und also ich weiß auch nicht, wenn du vor 75.000 in Berlin mit der Kulisse gegen die Türkei und diese ganze Geschichte drumherum, wenn dich noch Zehntausende auspfeifen und so weiter. Also wenn dich die Kulisse nicht anzündet, sei Testkick und Freundschaftsspiel mal dahingestellt, aber wenn du dann nicht irgendwie dich selber motivieren kannst, dann sieht's, finde ich, aber auch schon ganz schön düster aus. Und die Kernaussage nach Österreich war ja dann, dass die einfach, also dass die eigentlich immer zwei, drei Tore schießen müssen,
Ja.
weil die immer mindestens ein oder zwei bekommen, weil die einfach defensiv so schlecht sind. Und du hast ja auch schon gesagt, dass da jetzt mit Nagelsmann der, keine Ahnung, zweite, dritte, vierte Trainer dran scheitert und oder zu scheitern droht, ist ja jetzt im Endeffekt auch nur ein Sieg aus 4 Spielen. Das ist ja eigentlich echt
Ja.
schlecht. So.
Und jetzt, wenn man gehört hat, ich glaube, im Frühjahr haben sie ja nochmal zwei Testspiele. Im März ist ja, glaube ich, nochmal
Ja.
Länderspielpause. Da ist ja Niederlande, glaube ich, schon. Also nicht offiziell, aber der
Und
fix.
Frankreich, glaub noch mal. Oder Brasilien. Auf jeden Fall zwei große.
Ja, und da gibt es halt auch nochmal, wenn die so spielen, absolute Frackvoll. Und
Ja, dann gibt's
dann.
vor der EM noch mal so Oman-mäßig gegen Kasachstan oder so wahrscheinlich irgendwie was.
Ja, das sind auch nochmal zwei Spiele, glaube ich, ja.
Ja. Das Zeitfenster schließt sich halt auch für Nagelsmann. Also, ich weiß nicht, auf der einen Seite finde ich, kann man ihm schon ein paar Sachen vorwerfen. Er muss sich, glaube ich, auch in seinem ganzen Tun, sei es in taktischer Hinsicht, sei es in der Mannschaftsaufstellung, sei es auch vielleicht in der zwischenmenschlichen Herangehensweise, muss er sich, denke ich, schon hinterfragen. Weiß jetzt auch nicht, ob es diese Havertz-Nummer gebraucht hätte. So, also du hast ja eigentlich mit David Raum einen LV, wie man ihn sich wahrscheinlich da wünscht, auf der Bank sitzen.
Ja, aber der hat jetzt auch bislang in jedem einzelnen Länderspiel komplett reingeschissen.
Ja, aber das kann doch nicht sein. Also
Ja, aber das ist ja
ich,
aber so. Und ich.
ja, aber deswegen glaube ich, dass das Problem, das klingt jetzt banal und dahingesagt, aber ich glaube, das Problem ist einfach tiefer gelegt. So, es ist tiefer verwurzelt. Das wirst du mit einer Umstellung von, keine Ahnung, Viererkette auf Dreierkette und Trainerwechsel und so weiter, wirst du das ad hoc nicht lösen können, weil das ein tiefer sitzendes Problem, glaube ich, ist. Vielleicht ähnlich wie bei Dortmund seit 5 oder 10 Jahren. Es wird dann immer mal wieder kaschiert von Auswüchsen nach oben und auch nach unten. Aber dieses tiefgreifende Problem, was, glaube ich, auch symbolisch irgendwie für Deutschland einfach so ist, dieses, weiß nicht, dieses fettgefressene, zufriedene, gleichzeitig immer unzufriedene Dasein, so. Diese nicht begeisterungsfähige Mentalität, die liegt wie so ein dunkler Schleier über der Nationalmannschaft und sorgt, glaube ich, immer wieder für diese Trägheit, die das Ganze umgibt. Weil ich habe mir am Dienstag, gestern Abend, war ich mit Marco Stadion Schleißheimer Straße, habe es 90 Minuten geguckt. Ich weiß nicht, ich hatte da das Gefühl, so spätestens nach der roten Karte hat jeder für mich ausgestrahlt, so von wegen, hoffentlich ist bald vorbei, dass wir wieder gehen können. Und früher war Nationalmannschaft ja immer so die Wohlfühlatmosphäre, da sind alle gerne für 2 Wochen zusammengekommen, mega guter Teamspirit und so weiter. Und mittlerweile, finde ich, hat man das Gefühl, dass wenn die in der ersten Woche am, keine Ahnung, Dienstag anreisen, sind Sie froh, wenn es in 10, 11 Tagen die Woche drauf donnerstags wieder zurückgeht zu den Clubs?
Ja, das ist schon so. Also das Würde ich so schon bestätigen. Und es zeigt auch solche Sachen wie jetzt, also Karim Adeyemi nominiert für U21, nicht verletzt, nix, trainiert lieber bei Dortmund.
Ja.
Weiß ich nicht, ob er sich für zu gut hält für die U21, ob er sich für zu schlecht hält, dass er bei Dortmund keine Trainingseinheit aussetzen kann. Also da sehe ich
Beides
ihn ja
wahrscheinlich.
zum Teil auch, aber sowas. Keine Ahnung, ob man das nicht mitkriegt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas in anderen Ländern gibt. Vor allem U21 sind ja jetzt auch keine Testspiele gewesen. Weißt du,
Nö.
für so einen Länderspieltest, so wie jetzt zum Beispiel bei Neuer, klar, kann man auch sagen, der hätte auch zur Nationalmannschaft gehen können, aber der hat jetzt ein Spiel gemacht oder zwei, war
Ja.
davor ein Jahr draußen quasi mit 38, dass der mal sagt, ich lasse jetzt zwei Testspiele aus. Who cares? Aber wenn ich 20 bin, mein Anspruch eigentlich ist, dass ich in der A-Nationalmannschaft spielen will und dann Quali-Spiele von U21 absage, weil ich lieber ein bisschen im Verein trainiere, wo eh keine Sau da ist, was den Trainer eh nicht wirklich juckt, weil er wahrscheinlich selber nicht da ist. Keine Ahnung, aber sowas, solche Sachen sind halt tatsächlich irgendwie symbolisch
Ja,
für alles, was da gerade passiert.
ich finde auch, dass man den wirklich aus dem Gesicht ablesen kann, mit dem
Ja, dass sie eigentlich keinen
Schlusspfiff,
Bock
so
haben.
von wegen, jetzt muss ich mich gleich wieder 8 Mal in der Mixzone hinstellen und irgendwie mir eine Erklärung aus dem Arsch ziehen, warum es nicht funktioniert hat und jetzt geht die ganze Leier wieder von vorne los. Das sieht man einem, keine Ahnung, diesem mittlerweile schon traditionellen leeren Kimmich-Blick nach Schlusspfiff. Dieses leicht angepisste noch in seinen Augen. Es ist ja mittlerweile gang und gäbe. Also es ist ja wirklich, das ist ja nicht übertrieben zu sagen, dass es mittlerweile normal ist, dass sie einfach verlieren. So, wie so ein schlechter
Ja.
Bundesligist. So, wie Werder eigentlich. Muss eigentlich immer von der Niederlage mittlerweile ausgehen. So, Siege sind absolute Ausreißermomente. Es ist ja so.
Ja, und es ist auch egal gegen wen. Also,
Ja.
Türkei, klar, die sind in Berlin dann auch nochmal mega gepusht gewesen und alles,
Die sind ja auch gut. So,
aber es ist jetzt auch
Österreich ist ja
keine
auch gut.
Übermannschaft.
Ja.
Die reißen ja jetzt bei Turnieren in den letzten Jahren, ging da ja auch gar nichts eigentlich. Auch bei Österreich nicht. Obwohl die jetzt auch seit, die haben ja seit immer eigentlich eine reine Bundesligamannschaft, kann man sagen. Aber die haben ja auch nie irgendwas geschissen bekommen. Also das ist ja jetzt keine Übertruppe, die du da hinkriegst. Und Deutschland war ja, also ich habe es nicht gesehen, aber die waren ja eigentlich, so wie man gelesen hat, komplett chancenlos. Also es war ja
Ja.
nicht mal irgendwie so. Ja, ist halt blöd gelaufen, irgendwie man war dran vor der roten Karte oder sowas, weißt, dass du irgendwie sowas sagen kannst, aber das habe ich zumindest nirgends rausgelesen, dass das so gewesen wäre.
Nee, also gegen die, sag ich mal, 1A-Riege, null Chance, behaupte ich mal. Da ist das Frankreich-Spiel unter Rudi Völler, das kannst du auch nicht
Aber
reinzählen.
das war ja auch Frankreich B.
Da hatte Frankreich, das hast du ja so gemerkt, das war denen so scheißegal und Deutschland in diesem komischen, illusorischen Rudi Völler-Traumata für einen Abend dann halt irgendwie euphorisiert. Also 1A-Schiene, Argentinien, Frankreich, alles, was da mit reinspielt. Null Chance sehe ich da. Dann aber auch, und das ist halt das Fatale, 1B-Schiene, diese Teams wie jetzt hier Türkei, Österreich, Kolumbien, Mexiko, Japan, auch keine Chance. Alles keine Chance gehabt. Auch in allen Spielen klar schlechter gewesen und verdient verloren. Und dann diese ganzen 1C-Teams, sag ich mal, vielleicht auch sowas wie USA. Da ist man dann auf Augenhöhe, muss man ja sagen.
Ja, das ist ja auch
So.
nicht so, dass man die jetzt
Die haut man
weggemacht
ja jetzt
hat.
nicht weg. So. Und wenn ich mal das Teilnehmerfeld von der EM durchgucke, zum aktuellen Zeitpunkt, also
Jetzt will ich 1C.
wenn ich da an Teams denke wie, keine Ahnung, Schweiz zum Beispiel, keine Chance Deutschland aktuell. In der Verfassung keine Chance. So gegen
Muss man selbst
Slowenien
gegen.
vielleicht so ein
Muss man
2-1
selbst
dann.
gegen Arbenz Albaner aufpassen.
Ja.
Safe. Also ich habe jetzt gerade mal kurz offen, was die Spiele waren seit WM. 2-0 gegen Peru. 3-2 gegen Belgien verloren, 3-3 gegen Ukraine, 1-0 gegen Polen verloren, 2-0 gegen Kolumbien verloren, 4-1 gegen Japan verloren, Frankreich 2-1 gewonnen, USA 3-1 gewonnen, Mexiko 2-2, Türkei 3-2 verloren, Österreich 2-0 verloren.
Ja, also wenn man die,
Siege gegen USA, Frankreich B und Peru.
wenn man die Head-to-Head-Statistik jetzt hier in der Bundesliga aufmacht, dann landest du bei Tabellenplatz 15 oder 16.
Ja, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spiele und du hättest 11 Punkte.
11 Punkte.
11 Punkte aus 11
Ja,
Spielen seit der
wir
WM.
sind doch gerade am 11. Spieltag. Schauen wir mal rein,
Warte.
Tabelle.
Schauen wir
Der
rein.
DFB wäre, ich glaube, Werder hat 10 oder
Mit
auch
11
11.
Punkten. Bremen hat 11.
Ah ja,
Genau,
guck.
Werder. 11
Wie
Spiele,
ich
11
vorher
Punkte,
gesagt
Platz 12.
habe.
Du bist halt einfach irgend so ein
Einfach ein
Mittelklasse.
Werder. Eine Graue im Aus.
Ja, kein Wunder, wenn wir jetzt die zwei Bremen-Stürmer haben. Das ist halt einfach.
Ja, ist echt so. Auch früher absolutes Top-Team, heute maximal graues Mittelmaß.
Ja, Deutschland geht mit Werder mit.
Ja.
Hat 2014 war die auch schon schlecht.
Ja, war auch schon schlecht.
Abstieg jetzt bald.
Krass.
Deutschland, ja. Ja, deshalb, ja, die Euphorie ist, glaube ich, wieder richtig, richtig im Keller.
Ja, also bei mir war es zumindest noch so, dass ich am Dienstag mir das ganz klar eingeplant hatte, dass ich schauen will. Und bei mir ist es jetzt so zwischen es wirklich sehen wollen und schon wieder so Katastrophentourismus, so um es zu sehen, um sich darüber lustig zu machen. Das
Ja.
ist jetzt, hält sich aktuell so die Waage. Und die beste Nachricht ist eigentlich, dass jetzt erstmal, glaube ich, 3 oder 4 Monate eben
Ich glaube, März
keine
erst wieder.
Länderspielpause
Ja,
ist.
März glaube ich erst wieder, da werden auch Playoffs dann sind.
Ja.
Was glaubst du? Glaubst du, Nagelsmann könnte noch fliegen vor der EM?
Nee, das glaube ich nicht.
Auch wenn die Testspiele im März komplett in die Hose
Ja,
gehen,
ja,
beide.
ja. Nee, das glaube ich
Kein
nicht.
Comeback von Jogi Löw zur EM24.
Nee, nee, also da würde ich mich zu 100% festlegen. Aber ganz ehrlich, wir haben es hier im Podcast auch im, wann war das, September besprochen, dass die Gefahr nicht gering ist, dass Nagelsmann sich an dem Job auch verbrennt. So.
Ja, der ist danach, wenn dann bei der EM nichts geht, dann brauchst du nicht mehr länger
Weil, also
Klappe halten.
ich habe dieses Angebot, was man nicht ausschlagen kann. Nationaltrainer zu werden, EM im eigenen Land, ja, aber das kann auch in einer absoluten Katastrophe enden.
Ja, guter Deal für Bayern, Vertrag aufgelöst.
Ja. Das ist echt so, die Säcke haben es halt echt wieder als
Einziger
einziges als am richtigsten gemacht.
Gewinner aus der
Mann,
ganzen
ey.
Sache.
Echt so,
Den
die haben
Preis
sich
hätten wir
schon
auch
wieder ins
fliegen lassen.
Fäustchen.
Safe, der Uli denkt sich, jawohl. Nee, wir geben den ohne Ablösesumme her. Gar kein Problem. Wir
Oh
müssen nur sein
Mann.
Gehalt bezahlen. Der hat schon gewusst, was da blüht. Ja, aber du hast gesagt, wir haben die Länderspielpause mal wieder überstanden. Es steht wieder Bundesliga vor der Tür. Bin ganz überfordert, dass meine Bayern schon am Freitag dran sind in Köln. Bin ich so auch nicht gewöhnt. Aber schauen wir mal auf unsere Games to Watch.
Da war ja Tuchel richtig angepisst, schon vor der Länderspielpause.
Was, dass die Freitag schon wieder spielen?
Ja, wie damals jetzt hier im September gegen Leverkusen war das ja auch so.
Stimmt, ja. Aber gut,
Ja.
jetzt waren sie zumindest, jetzt haben sie in Wien gespielt. Das ist ja
Ja.
quasi Heimspiel. Da hat ja jeder von denen heimfahren können und daheim pennen eigentlich.
Ja, ist eigentlich kürzer, wie wenn die in Berlin gespielt hätten. So.
Ja. Also das, und damals war es ja USA-Reise. Weißt, das war ja
Nee, die
schon.
USA-Reise war dann
Ah, das
hier
war Dortmund, glaube
Dortmund gegen Werder.
ich. Stimmt, ja.
Also was will Tuchel eigentlich? Soll auch mal
Bisschen
mehr chillen
aufregen.
irgendwie.
Er hat halt keine Spieler, der Bre.
Ah, Junge, Alter, dann keine Ahnung. Trotzdem muss seine Rolle auch nicht übertreiben.
Ach, nicht so.
Naja.
Aber Lothar hat ja jetzt einen neuen. Ich habe vorher schon irgendwas gelesen, dass er Nagelsmann massiv kritisiert hat. Also.
Tuchel vorerst aus der Schusslinie.
Yes, so oder so ähnlich. Genau. Chronologisch bist du bestimmt der Letzte in der ganzen Sache, wenn du ein italienisches Spiel hast.
Ja.
Aber ich gebe dir einfach trotzdem das Wort.
Oh,
Das war wohl nix.
ich habe jetzt gerade gedanklich für einen Moment abgeschalten. Ja, ich habe mir rausgepickt Bella Italia, einmal mehr. Sonntagabend, Primetime, beste Sendezeit mit dem aktuell besten Spiel, was die Serie A wahrscheinlich zu bieten hat, zumindest tabellarisch, denn Juventus empfängt Inter zum Derby d'Italia an der Tabellenspitze. 2 gegen 1, Juve auf der 2. Inter marschiert vorneweg, 2 Punkte Abstand, 31 Punkte gegenüber Juve mit 29 Punkten. Und ja, wenn man sich jetzt mal hier die letzten Spiele beider Mannschaften anguckt, dann ist da sehr viel, wenn nicht gar alles auf Grün. Beide Mannschaften auch in der jetzt dann anstehenden Konstellation ausschließlich mit Siegen, heißt Juve alle Heimspiele bislang gewonnen, Inter alle Auswärtsspiele gewonnen. Ich glaube auch auf beiden Seiten irgendwie nur 2 Gegentore oder so kassiert. Sind auch die besten Defensivreihen der Liga. Inter gleichzeitig auch, glaube ich, mit der besten Offensive, vor allem mit Martinez, der schon 12-mal geknipst hat. Also rein formal, arg viel besser geht's nicht. Und allein deshalb schon ein Game to watch für mich. Aber ich mag mich täuschen. Juve Inter, das klingt für mich sehr nach wenig Toren eigentlich. So, das ist so, weiß nicht, so ein bisschen Catenaccio-Spiel, wie es im Buche steht. Und ehrlich gesagt gehe ich auch von genau sowas aus, nur nicht ganz so schlimm. Und deswegen ist meine steile These, es wird das beste 0 zu 0 aller Zeiten.
Aller Zeiten komplett hängen. Ja, die letzten paar Spiele tatsächlich, ich habe es gerade offen. Ja, 1-0, 1-1, 1-0. Ja, klingt genau nach dem, was du fabriziert hast. Ich finde krass tatsächlich 6 und 7 Gegentore nach 12 Spielen. Das ist schon richtig wenig, tatsächlich. Also
Also, ja.
jedes zweite Spiel eigentlich zu 0. Beide. Das muss man erstmal so fabrizieren. Also.
Aber man muss ganz klar dazu sagen, was ich von beiden Mannschaften in dieser Saison gesehen habe, das war nicht viel, das waren immer nur punktuell ein paar Spiele durch Highlights und Live-Ticker. Inter komplett teilweise überragend, wie die ihre Spiele gewinnen. Also wirklich so, dass es eigentlich jeweils noch zu knapp im Endergebnis ist. Und wenn es mal nicht läuft, zum Beispiel sehe ich jetzt hier gerade das Champions League-Spiel Salzburg gegen Inter 1-0 gewonnen. Das war ganz kurz vor Schluss, Martinez. Da waren die mal nicht so gut, gewinnen die dann trotzdem. Aber im Grunde eine überragende Leistung seit Saisonbeginn, wie die ihre Spiele gestalten. Und auf der anderen Seite Juve, was ja international gar nicht vertreten ist und was da auf jeden Fall, glaube ich, mit reinspielt, wovon die in dieser Saison national extrem profitieren werden. Schön im Wochenrhythmus mit vielen Pausen dazwischen. Unbegreiflich, wie die ihre Spiele gewinnen. Also wirklich maßgeblich zum Beispiel der Auswärtssieg in Florenz. Das muss 3-4-5-1 für Florenz ausgehen. Aber Juventus hat in dieser Saison irgendwie wieder so eine überlebenskünstlerische Defensivmanier entwickelt, dass die jedes Ergebnis über die Zeit geschaukelt bekommen und vorne dann halt meistens Chiesa mit irgendeiner Einzelaktion oder irgendeinem Konter trifft. Und wenn die 1-0 führen, dann ist das Spiel eigentlich vorbei. So, das hat sich die ganze Saison jetzt hindurchgezogen. Und denen ist es auch scheißegal. So, wenn die 1-0 führen, dann stellen die sich hinten rein und warten, bis der Schiedsrichter abpfeift. Völlig egal, ob das Spiel 90 Minuten, 98 oder 117 Minuten geht. So, und da passiert auch nichts irgendwie. Da fällt keiner rein. Sind auch scheißegal in der Außendarstellung und was man über die sagt. Die machen, parken Bus, machen Riegel zu und warten, bis das Spiel aus ist.
Ja, muss man auch mal machen. Wieder hier ziehen sie ihre Fünferkette auf und dann. Aber ich habe gerade die Aufstellung angeguckt, schon irgendwie eklig mit McKennie auf Schienenspieler.
Ja.
Hinten drin aber Bremer, kann ja nur gut werden.
Also mich macht es ehrlich gesagt auch gar nicht an. So, ich finde auch beide Teams nicht geil. Ich verbinde mit beiden gar nichts.
In
Und
der
Jung.
Geil immer mit Ding, Di Marco. Den
Ja,
finde
der
ich
ist echt
geil.
geil. Der ist echt
Weil der ist
Hammer.
so, der ist, also der ist so ein bisschen wie Florenzi damals, so immer ein bisschen drüber und so voll die emotionale Schiene irgendwie hat er immer so drin da auf
Aber
außen.
der ist, finde ich, auch von der individuellen Klasse her eigentlich noch unterschätzt.
Ja, der ist gut
Also
tatsächlich, der
es
ist echt.
gibt, kann dir keine Ahnung, fünf besseren als linken Schienenspieler aufzählen aktuell.
Ja, doch, David Raum und Robin Gosens spielen beide bei Deutschland.
Ja,
Nicht.
zum Beispiel.
Hä?
Kai Havertz.
Wie heißt der eine von euch? D-Mann.
Der kommt jetzt. Ja. Ja.
Ja, Bella Italia zum Sonntagabend ist doch auch ein absoluter Klassiker, muss man sagen.
Tatsächlich.
Und ja, Tabellenkonstellation gibt wirklich nicht viel mehr her. Aber dann hoffe ich einfach mal, dass es läuft wie die letzten Wochen und die Thesen gehen nicht auf. Wobei, muss man ja noch auflösen. Du hast ja letzte Woche noch die These bekommen, beziehungsweise vor 2 Wochen, glaube ich, wenn ich die Abstimmung richtig gesehen habe mit dem Urs.
Ja, Berlin, Union Berlin jetzt ja ohne Urs Fischer müssen wir, glaube ich, gar nicht auch mehr groß drauf eingehen, ist ja jetzt echt schon ein bisschen her. Aber die Abstimmung hat dann letztlich doch ergeben, dass es mehr Rücktritt als Rausschmiss war und deshalb
Ja.
nachträglich These eingetreten. Und jetzt mal schauen, wie es für Union läuft. Die haben jetzt meines Wissens nach immer noch
Hotspur. Ach so, Trainer meinst du, ja.
keinen neuen großen Namen jetzt irgendwie geholt. Setzen erstmal auf dieses Interimsduo. Ja, also die spielen jetzt daheim gegen Augsburg am Samstag. Das ist eigentlich in der jetzigen Phase ein Pflichtsieg, weil ich finde, wenn die jetzt gegen Augsburg schon nicht gewinnen, dann kann ganz schnell dieser Trainereffekt in Anführungszeichen, beziehungsweise dieser Fischer-Weg-Effekt auch schnell verpuffen.
Und dann stinken sie, glaube ich, richtig.
Ja, weil dann wird man sagen, so von wegen, ja, dann hätten wir auch den behalten können, dann hätten wir uns diesen Legenden-Nimbus erhalten, hätten vielleicht so eine Christian Streich in Freiburg-Nummer irgendwie durchgezogen, hätten dahingehend dann zumindest Gesicht gewahrt. Deswegen ist jetzt mehr Endspiel gegen Augsburg, als die vielleicht gebraucht
Wollen oder
hätten.
brauchen.
Ja.
Ja. Gut. Was ich fast vergessen habe, wir haben selbst in der Länderspielpause einen kleinen Stadion-Review zugeschickt bekommen. Mein Bruder ist fernab. Also ich glaube, das Spiel hat wahrscheinlich keiner von den Lauschern live gesehen. Deshalb wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß hier mit dem Stadion-Review und wir hören uns danach wieder.
Servus. Ja, ich habe mir den Kracher in der asiatischen WM-Qualifikation Australien gegen Bangladesch in Melbourne reingezogen. Immerhin 27. der FIFA-Weltrangliste gegen 180. Dementsprechend lief das Spiel dann auch, war eigentlich ein besserer Trainingskick und es war in der zweiten Halbzeit dann eigentlich auch teilweise interessanter, die Möwen, die sich da durchs Stadion bewegt haben und auf dem Platz niedergelassen haben, zu beobachten, als das Spiel an sich. Zum Stadionerlebnis außenrum war doch deutlich anders als bei uns in Europa. Man ist da quasi ans Stadion hingelaufen. Es war nichts außenrum geboten, also nicht mal irgendwie so ein Stand, wo man irgendwie Merchandise kaufen hätte können oder sich ein Getränk holen, was zu essen holen. An der Schlange zu unserem Block, beziehungsweise in unserem Eingang, sind wir circa 1 Minute angestanden an der Sicherheitskontrolle und waren dann auch schon im Stadion drin. Dann, ja, da war es circa eine Viertelstunde vor Anpfiff. Zu dem Zeitpunkt war das Stadion so circa zum Viertel gefüllt und hat sich dann auch, ja, man hat eigentlich den Eindruck gehabt, es interessiert auch niemand, was da so wirklich abgeht auf dem Platz. Bis zum Anpfiff hat sich dann tatsächlich so circa 2 Drittel gefüllt und ja, der organisierte Support, der immerhin aus einem halben Block hinterm Tor bestand, hat dann auch sowas wie Stimmung zu machen versucht. Ansonsten gibt es noch zu sagen, eigentlich, das ist noch deutlich mehr kommerzialisiert als bei uns. Die Nationalmannschaft hat in Subway, also der Fastfood-Kette, sogar einen eigenen Sponsor im Namen, der dann bei jedem Tor als Subway Socceroos durchgegeben wird und bei der Aufstellung wird immer Subway davor genannt. Also da ist der Coca-Cola-Fanclub ein Witz dagegen in Deutschland. Ansonsten ist es eigentlich wie im Ausland fast typisch bei Sportveranstaltungen, gab es zu jedem Anlass irgendwie Feuerwerk und Raketen und Flammen, also beim Tor, beim Einlaufen, vorm Spiel, als irgendwelche Highlights von der letzten WM und von den letzten Testspielen gezeigt wurde, alles wurde mit Flammen und Feuerwerk untermalt. Alles in allem war es dann aber doch mal ganz interessant, das zu sehen, aber man kann es auf keinen Fall mit einem Erlebnis in einem europäischen oder sogar einem deutschen Stadion vergleichen.
Ja, vielen Dank, Marc, für das Stadionerlebnis. War ja wohl, wie man hört, doch was bisschen was anderes, was die Socceroos oder Subway Socceroos da treiben. Ich glaube, Mario, wir hätten auch gleich einen Trikotvorschlag für die Jungs vom anderen Ende der Welt.
Ja, tatsächlich einmal nach Wales schauen, bitte. Und zur audiovisuellen Unterbreitung die Folge von letzter Woche hören, dann wisst ihr, von was wir reden.
Ja, ich weiß nicht, was sagst du zu, ja, ich weiß nicht, das ist halt schon, glaube ich, tatsächlich ganz anders hier mit dem Kommerzialisieren und wenn wir uns da über Halftime-Show aufregen und was die anderen Länder da teilweise schon betreiben, gerade die jetzt nicht so krass vielleicht auch aus dem Fußball kommen, sondern wo das halt einfach auch von anderen Sportarten, Events dann hergetragen kommt, glaube ich.
Ja, also ich habe erstmal mega interessiert zugehört. Das ist ja jetzt wirklich kein alltäglicher Trip oder Stadionerlebnis. Stelle ich mir tatsächlich auch für den Tag dann oder den Rahmen echt übelst interessant und geil vor. Also bin echt neidisch. Hab mir beim Zuhören dann aber spätestens im zweiten Teil so gedacht, eigentlich haben wir es echt gut. So in Deutschland, in der Bundesliga, mit hier mit den Stadionerlebnissen, auch generell wahrscheinlich in Europa, da mal mehr, da mal weniger, aber vor allem in Deutschland geht es uns als Fans eigentlich echt sehr, sehr gut. Angefangen von Ticketpreisen über Fankultur hin zu Selbstverpflegung. Also du darfst ja zum Beispiel selbst in England oder generell in Großbritannien darfst ja nicht mal dein Bier oder dein Getränk mit auf die Tribüne nehmen, geschweige denn irgendwie rauchen oder sonst was. Also wir haben da wirklich in Deutschland sehr, sehr viele Freiheiten, die aber auch nur, glaube ich, noch da sind, weil unsere Fankultur halt so ausgeprägt ist und weil die da immer den Finger in die Wunde legen und drauf aufmerksam machen. Und beides finde ich, also, dass es uns so gut geht, aber auch warum es uns noch so gut geht, wird, glaube ich, immer ein bisschen vergessen.
Ja, tatsächlich, das kriegst du halt einfach gar nicht so mit. Du nimmst halt voll als selbstverständlich, weil du halt eigentlich
Ja.
nie, er kommt schon über Deutschland raus zu Stadionerlebnissen, außer er ist eigentlich mega fußballverrückt. Aber selbst dann bist du ja, selbst wenn du jetzt im Urlaub bist oder so, gehst du ja nicht zwingend immer direkt irgendwo in ein Stadion rein oder sowas. Also
Ja.
von dem her. Liebe Fans, genießt, wenn ihr hier im Stadion seid. Mario und ich werden auch bald mal wieder vor Ort sein. Freue ich mich auch schon drauf.
Habe ich tatsächlich auch richtig Bock.
In der bibbernden Kälte von Stuttgart da den Abend verbringen. Aber genießt, nehmt es mit, geht ins Stadion, supportet die Clubs und reicht eigentlich.
Auch nicht zu viel jetzt.
auch nicht zu
Auch nicht alles
poetisch
so
alles.
sehr rosig malen.
Ja. Aber ich glaube, da kann ich die Überleitung machen zu meinem Game to Watch, was Stadionerlebnisse angeht, was Fankultur angeht. Ich habe mir das Borussen-Derby samstags in der Konferenz rausgesucht. Dortmund gegen Gladbach. Dortmund ja auch ja, weltbekannt, sage ich mal, fast schon fürs Stadion. Ich glaube, du warst auch schon, Mario. Glaube ich, einfach auch von der Masse her beeindruckend, was da hinterm Tor steht. Oder vor allem durch die Masse beeindruckend, was da hinterm Tor steht. Da hilft jetzt heute wieder, dass wir uns sehen, der Mario und ich. Genau, und Gladbach, glaube ich, einfach auch von der Fantradition her auch lang gewachsen. Früher in den 70ern ja schon sehr groß gewesen. Freddy hat ja auch berichtet, war ja auch vor kurzem erst bei Gladbach im Stadion. Genau, Borussen-Duell. Borussia Dortmund natürlich gerade aktuell absolut auf dem absteigenden Ast. Jetzt zwei Ligaspiele in Folge verloren. Klar verloren auch, muss man sagen. Auch wenn das Ergebnis in Stuttgart jetzt vor der Länderspielpause nicht so deutlich war, aber jeder, glaube ich, wo das Spiel gesehen hat, weiß da Bescheid. Die sind ja da auch eigentlich komplett um die Räder gekommen und haben da gar kein Land gesehen gegen die Schwaben. Währenddessen Gladbach, ja, ist für mich immer noch eine Wundertüte, aber scheinen sich im Vergleich zum Saisonbeginn zumindest ein bisschen stabilisiert zu haben. Vielleicht jetzt auch einfach angenehme Spiele gehabt. Daheim gegen Wolfsburg gewonnen, daheim gegen Heidenheim. Pokal und Liga gewonnen. Also auch vielleicht eher dankbare Spiele, aber bei Gladbach, ja, wie gesagt, das ist schon irgendwie seit 3, 4 Jahren für mich so eine absolute Wundertüte, was sie da immer fabrizieren. Aber vielleicht kriegen sie ein bisschen Stabilität rein. Und das ist auch die These. Dortmund verliert nämlich das dritte Ligaspiel in Folge. Und Gladbach besiegt den Fluch in Dortmund, weil ich habe mal geschaut, letzter Sieg von
Da fällt mir
Gladbach
tatsächlich nichts ein.
in Dortmund 2014,
Boah, krass.
15.03. Raphael und Kruse damals getroffen.
Geil.
Und bei Dortmund Torschütze, Trommelwirbel, Milos Jojic.
Ach du Scheiße.
Schieber damals eingewechselt worden, Duxch eingewechselt worden.
Geil.
Havard Nordfeit, Gelb-Rot, Torben Marx, Lukas Rupp und Brouwers bei Gladbach von der
Was
Bank
eine
gekommen.
Assi-Truppe.
Ja, Arango damals noch bei Gladbach, hinten noch Stranzl drin gehabt, Ter Stegen. Schon ganz, ganz, ganz andere Welt, ja.
Ja, mit der Truppe sind die Europapokal gekommen.
Ja, ich glaube auch, das müsste das gewesen sein. Ja.
Ja, also erstmal glaube ich Dortmund Gladbach eines der wenigen wirklich sehr guten Bundesliga-Duelle noch, mal rein auf die Teams bezogen, die es noch gibt. Auch überraschend bisschen, dass es in einer Konferenz versteckt wird, aber wenn man sich mal die Sonntagsspiele anguckt, dann hat da DAZN, glaube ich, an dem Wochenende auf seine Picks bisschen geschissen. Der Sonntag super eklig, wollen wir jetzt gar nicht
Ich schaue
näher
gerade
drauf
rein.
eingehen.
Boah.
Aber tatsächlich sehe ich Gladbach trotz aller Schwäche von Dortmund aktuell fast eigentlich chancenlos dort irgendwie. Weiß nicht. Ich glaube, dass, ja, wobei, ich weiß nicht. Also ich habe mit Marco dann gestern auch über Dortmund lange geredet. Und wenn man sich mal das Programm von denen bis Weihnachten jetzt vor Augen führt, das hat es schon richtig in sich. Und da ist das ein oder andere Endspiel dabei. Also die haben jetzt allein in den nächsten 3 Wochen, die spielen jetzt gegen Gladbach, dann ist Milan Champions League, Dann spielen sie gegen Leipzig und Leverkusen noch in der Liga hintereinander weg. Dazwischen noch Pokalspiel in Stuttgart und das letzte Champions League-Spiel gegen PSG. Und dann glaube ich noch Augsburg und Mainz irgendwie bis Weihnachten. Das kann bis Weihnachten alles schon wieder dann sehr, sehr gut
Oder auch sehr, sehr schlecht.
oder katastrophal schlecht aussehen. Und weiß nicht, also denen ist aktuell auch irgendwie alles zuzutrauen. Also ich finde, die können die 6, 7 Spiele hintereinander weg alle gewinnen, aber die können auch alle verlieren, einschließlich Augsburg und Mainz. So.
Aber ich traue denen irgendwie auch so zu, dass sie so nach dann Ende von der Hinrunde irgendwie Platz 7 oder 8 in der Bundesliga, im Pokal raus, aber Champions League Gruppensieger.
Ja, also
Gefühl, das kann auch
absolute,
passieren.
ja, das sind
Oder
jetzt
Champions League
wirklich.
raus und Liga auf einmal auf 2 oder 3. Keine Ahnung, alles irgendwie.
Ja, das sind jetzt echt 3,5 Wochen mit 8 Spielen, die komplett wegweisend sind.
Ich glaube, wenn die alle
Vielleicht auch für
reinscheißen, ist.
Terzic.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die da nicht abliefern, dann ist, glaube ich, Terzic weg, weil das waren ja die Stimmen auch sehr kritisch wieder nach dem Stuttgart-Spiel.
Ja, zu Recht auch.
Also,
Das
das
war
war
schon
schon krass.
erschreckend schlecht, das muss man auch echt sagen. So.
Ja. Und das
Aber
vor
ich.
allem nachdem die
Ja.
das Bayern-Spiel hatten,
Ja.
ist ja bodenlos, war dann aber gegen Newcastle zu Hause abliefern und dann wieder so ein.
Es
Das
ist
kann
nicht zu
ja auch,
erklären eigentlich.
das ist halt auch wieder Motivation an mir. Aber ich weiß nicht, die scheiß verkackten reichen Profis sonst noch ihren Arsch bewegen können.
Ich verstehe
Und
es
sich
auch
da
nicht.
irgendwie.
Also ich verstehe es echt auch nicht. Es gibt auch keinen, weißt du, das ist ähnlich wie beim DFB irgendwie, nicht ganz so schlimm, aber weißt du, der Erklärungsansatz, der fehlt auch irgendwie. Und auf der anderen Seite finde ich es immer, man darf es nicht alles wöchentlich zu schwarz-weiß malen, so.
Ja.
Weil gerade bei Dortmund innerhalb von der Woche Samstag gegen Bayern waren sie die absoluten Volldeppen. Dann Dienstag Newcastle, hieß es dann wieder, oh, klasse Reaktion, muss man erstmal schaffen gegen Newcastle hier mit ihrer aufgepimpten Truppe. Abgewichst 2-0 gewinnen, Dortmund ist wieder da. Ja, und 3 Tage später dann wieder die Volldeppen. So. Und so das ganz große Muster darüber, finde ich, hat sich Terzic jetzt noch nicht irgendwie verbrannt. So, alles in allem ist es, finde ich, immer noch gut. So.
Ja, ich glaube, das könnte halt aber.
Zufriedenstellend, aber ich weiß halt nicht, ob das Merkmal zufriedenstellend, was man darüber titeln möchte, ob das zufriedenstellend ist.
Ja. Ich glaube halt aber, das könnte auch ein Problem sein. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass der Trainerwechsel das Richtige wäre. Aber keine Ahnung, falls sie das doch brauchen sollten, dann kann das halt aber jetzt auch eine Scheißzeit sein. Weißt du, wenn das jetzt auch so ein Mischmasch ist, so irgendwie. Ja, Champions League, ja, vielleicht Dritter, Liga, Leipzig, Leverkusen irgendwie nicht verloren, Pokal weitergekommen, weißt du, dass das weiterhin so ein.
Sich so durchgurkt alles so.
Ja, und das dann halt aber, das ist kein Grund, den jetzt rauszuwerfen, aber so richtig überzeugt ist im Hintergrund trotzdem keiner oder in der Mannschaft oder wie auch immer, weißt du, das kann halt auch tückisch sein, dass du das dann halt ewig irgendwie so mitschleifst, wenn die jetzt. So wie es eigentlich gerade in den letzten Wochen ist, so durchwachsen jetzt halt die Zeit ist. Also nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig gut.
Ja, aber da auch noch mal die Diskussion, die wir vor 2 Wochen hatten. Was wollen die denn?
Ja,
Glauben die,
eigentlich.
die werden Trippelsieger? So. Weißt? Und das ist genau die Diskussion, die wir hatten, so von wegen, irgendwie können die es auch nie einem recht machen, so.
Ja, weil eigentlich ganz ehrlich, mit Platz 3 in der Champions League-Gruppe. Wäre ich zufrieden als Dortmund-Fan?
Das
Also
ist,
passt
ja.
schon. Also
Das
klar,
ist
man kann
mir,
schon auch
ja.
weiterkommen, aber ich habe die auf Platz 4 getippt in der Gruppe davor.
Ich glaube ich auch, ja. Wäre jetzt auch nicht überraschend. Und wäre, ohne Scheiß, in der Konstellation mit den 4 Teams, wäre es auch keine Vollblamage.
Ja, aber
So.
ja,
Das ist anders wie Leipzig zum Beispiel, wenn die hinter Young Boys Bern und Belgrad landen. So, die haben ja eine viel,
Ja.
viel leichtere Gruppe.
Ja, aber jetzt, weißt du, jetzt lass die gegen Milan verlieren und dann haben sie noch PSG. Wow.
Ja, dann
Dann
eigentlich
steht, dann bleibst du halt
schon.
bei deinen 7 Punkten, die du aktuell hast.
Sehr tückische Phase. Ich habe keinen Rat für Dortmund.
Gewinnen. Gewinnen ist doch immer, Gewinnen ist
Kleiner
doch
Tipp,
immer der.
vielleicht sollte man mehr gewinnen als verlieren.
Kleiner Tipp auch für Julian Nagelsmann an der Stelle nochmal. Gut, dann wird man noch ganz kurz, aber würde ich sagen, Freddys Game to Watch, auch wenn er jetzt nicht da ist, mit reinwerfen. Einfach auch von der Begegnung her kann man es an dem Wochenende auch nicht rauslassen. Samstag Primetime in der Premier League 13:30 Uhr. City Liverpool, also 1 gegen 2, das gleiche, was Mario am Sonntagabend nochmal dabei hat. Ja, das Nonplusultra der letzten Jahre eigentlich in der Premier League. Die beiden, die sich eigentlich mit Ausnahme letztem Jahr immer gebettelt haben um den Titel. Und glaube ich auch immer noch zwei absolut geisteskranke Teams. Freddys These ist tatsächlich, ich glaube, in alter Franzosen-Arsenal-Verbundenheit irgendwie, dass Arsenal der lachende Dritte ist, die ja gerade auf dem dritten Rang stehen
Jetzt check ich das. Ich
und bei
hab's.
entsprechendem Spielverlauf Arsenal ja auf die 1 springen kann. Weil City 28, Liverpool und Arsenal 27. Das heißt, bei passendem Spielausgang kann Arsenal an die Tabellenspitze springen. Daher kommt der Witz.
Habe ihn auch verstanden. Ja, tatsächlich sehr enges Rennen in der Premier League. Geht heiß her da.
Spurs natürlich auch noch mit 26 auch voll im Titelrennen drin.
Danke, dass du sie nicht unerwähnt lässt.
Und Aston Villa 25.
Die sind tatsächlich echt krass drauf.
Muss man echt auch mal einfach. Wen haben die? Emery, kann das sein?
Unai Emery, ja. Und das Team von denen ist auch
Geil.
ultra krass zusammengestellt.
Ja.
Und das ist auch ja kein jetzt hier irgendwie One-Time-Show. Die waren ja letztes Jahr auch schon Fünfter oder Sechster. Sind ja auch Europa League mit dabei. Spielen da eine gute
Ja.
Rolle. Also
Ja,
die
gut, hinten.
sind. Auf
Emi
jeden
Martinez
Fall,
hinten drin.
die sind auf jeden Fall das erste Team, was hier Richtung Big Five, Big Six irgendwie dann sich anhängt.
Ja. Da war früher auch mal der Anhänger Everton. Everton hat aber lieber gesagt, nee, nee. Aber ist auch krass, wenn du das Burnley einfach immer noch letzter ist. Obwohl Everton jetzt 10 Punkte Abzug bekommen hat.
Echt?
Ja, die haben jetzt beide.
Ich habe die Tabelle seit dem Punktabzug noch gar nicht angeguckt.
Die haben jetzt beide 4 Punkte. Also Everton ist jetzt vorletzter, Burnley ist letzter. Aber für Everton jetzt auch. Also klar, natürlich scheiße. Keine Ahnung, was da jetzt rauskommt, aber. 17. ist Luton Town mit 6 Punkten. Also, das ist jetzt nicht so, dass die komplett
Ja.
dadurch mega abgeschlagen sind. Also, die sollten es eigentlich schon hinkriegen, aber natürlich trotzdem ärgerlich, sag ich mal.
Ja, ich glaube, die müssen mehr aufpassen, dass dieser Punktabzug jetzt nicht der. Ich glaube, das ist eher als Warnschuss zu verstehen und die müssen gucken, dass die nicht komplett vor die Hunde gehen und einen ähnlichen Weg einschlagen wie, keine Ahnung, Portsmouth oder so.
Ja.
Was gar nicht so unrealistisch ist. Also, man glaubt, in der Premier League, in diesem riesigen Geldbecken ist es unmöglich, pleite zu gehen, aber gewisse Clubs haben es ja schon unter Beweis gestellt.
Es ist halt nichts anderes, als eigentlich, wenn wenig Geld da ist. Wenn,
Ja.
die haben einfach nur ein anderes
Anderer
Verhältnis dazu.
Maßstab halt, ja.
Ja, aber jeder andere weiß es halt auch.
Ja.
Das heißt, der nimmt dich halt auch einfach aus. Und wenn du dann halt dumm bist, dann bist du halt dumm.
Was ich noch zu Liverpool sagen wollte, ich weiß nicht, ob du die Statistik gesehen hast mit Klopp, die mich, beziehungsweise mit Ten Hag,
Erste 50 Spiele, glaube ich, oder so,
die
gell?
mich
Ja.
komplett verblüfft zurückgelassen hat. Gemessen an den ersten 50 Spielen hat Ten Hag tatsächlich mehr Punkte eingefahren als Klopp, ich glaube 96 zu 92. Und das unterstreicht ja eigentlich nur die These, dass man nicht zu schnell irgendwie jemand abschreiben sollte. Vielleicht auch jetzt hier nochmal Grüße an Terzic. Vielleicht ein bisschen Zeit geben in diesem dann doch schnelllebigen Geschäft immer. Weil Ten Hag, der steht ja eigentlich, der ist ja auch schon wieder komplettes Verlierergesicht so. Nicht ganz so schlimm wie David Moyes vielleicht davor, unter anderem. Aber der steht ja auch symptomatisch für dieses schlechte Manchester United, was halt auch immer noch komplett unter dem Tropf von Ferguson hängt. Ist auch ein bisschen ähnlich wie vielleicht bei Dortmund mit Klopp. So. Man trauert dem immer noch viel zu krass hinterher. Aber die Statistik zeigt, dass er ja dann doch nicht ganz so schlecht ist.
Ja gut, ich glaube, Klopp hat die halt schon, Klopp hat Liverpool schon nochmal auf einem größeren oder auf einem krasseren Tiefpunkt mitgenommen als jetzt Ten Hag ManU.
Ja.
Weil der hat die ja schon, glaube ich, irgendwie, da waren die, glaube ich, 10. oder
Ja,
11.
die
in der
waren richtig
Vorsaison
schlecht.
Liverpool. Und ich
Ja.
glaube, die sind in der ersten Saison bei dem nicht mal nach Europa gekommen mit Klopp. Oder maximal irgendwie gerade
Europa
so in
League vielleicht,
Euroleague
ja.
gemogelt oder so. Also der hat die schon richtig weit unten. Und das waren ja Spieler, also das war ja komplett Katastrophe hier mit Joe Allen, lauter so Krusch hatten die dann
The
damals.
Welsh Pirlo war das doch.
Genau, so wie Kainz Austrian Messi ist. Also deshalb, aber trotzdem, ja, das ist halt immer so. Und dann gewinnen die zwei Spiele, dann, naja, Ten Hag Football greift jetzt und dann verlieren die wieder zwei Spiele, ja, geht ja gar nicht.
Ja, auf der anderen Seite, was ich auch gelesen habe, geht jetzt nicht direkt um Ten Hag, aber dass United seit dem Rücktritt oder seit dem Ende von Ferguson mehr Champions League Heimspiele verloren hat als in der ganzen Zeit unter Ferguson. Was ja der
Stimmt schon.
dreifache oder vierfache Zeitraum ist.
Die sind schon schlechter auf jeden Fall.
Ja,
Das ist einfach so.
ja.
Also gut, die waren ja damals eigentlich jedes zweite Jahr im Schnitt eigentlich Meister, kann man ja
Ja.
sagen, unter Ferguson. Aber ja, haben wir sie halt nicht mehr. Müssen sie halt
Auch
irgendwann auch mal loslassen.
DFB-esker Niedergang, bisschen.
Alles immer. Jeder, der schlecht ist, gibt es die Parallele zum DFB.
Alle Wege führen zum DFB,
Und wem
nicht
folgt der
nach Rom.
DFB? Werder, haben wir ihn gelernt
Ja.
heute. Werder das Vorbild für viele, viele Vereine. Aber leider nicht im positiven Sinne. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich glaube, dann wären wir soweit durch. Ich habe eigentlich natürlich ein Quiz für euch beide vorbereitet. Das eine ist, da einmal ist ein Spieler gesucht, anhand von Mitspielern, mit denen der unterwegs war. Ich habe
Boah,
da
sehr transferaufgabenmäßig.
9 Spieler aufgelistet, mit denen der gespielt hat. Mit manchen mehr, mit manchen weniger.
Okay.
Da wäre jetzt die Frage, ob du das zutraust, das zu schaffen, alleine.
Ich mache mal hier kurz meinen Zettel auf, dass ich ein bisschen mitschreibe. Ja, probieren wir es.
Ich starte einfach mal durch. Also kann Verein, Nationalmannschaft, alles sein, wo der mit denen gespielt hat.
Okay.
Spieler 1, Jan Rosenthal.
Ja, gut los.
Sami Khedira.
Ja, mach weiter.
Hector Bellerin.
Ja.
Emmanuel Adebayor.
Gut, dass der auch kaum bei verschiedenen Clubs war.
Philipp Lahm,
Ja.
Min Jae Kim,
Boah.
Cristiano Ronaldo,
What?
also Philipp Lahm und Cristiano Ronaldo sind ja jetzt schon ein bisschen
Ja,
einschränkendes
also
Kriterium.
die Schnittmenge muss ja irgendwie jetzt schon bei, weiß ich, irgendwie mit Sami Khedira noch bei Real Bayern, Rosenthal, Bellerin verbinde ich mit Klar, mit Arsenal und Villarreal, keine Ahnung.
Wir haben dann noch Sergio Ramos, aber den hast du ja quasi, dem seinen Verein hast du schon entschlüsselt. Und
Ja.
der Spieler, mit dem der am öftesten gespielt hat, ist Per Mertesacker.
Ja, dann muss es Real Bayern Arsenal sein. Und dann irgendwie früher noch ein Club wie, keine Ahnung, Hannover oder Freiburg, das Rosenthal.
Ja, du darfst die Nationalmannschaft nicht vergessen. Da sind auch Nationalmannschaftskollegen dabei.
Also. Uff.
Also
Boah, das finde
Tipp,
ich richtig schwer.
Philipp Lahm ist nicht FC Bayern.
Philipp Lahm ist nicht FC Bayern. Ja gut, dann ist der, der. Dann ist es ein Aus. Nee, dann ist es. Philipp Lahm ist. Hä, aber wo hat er noch gespielt außer Stuttgart?
Ja, auch nicht Stuttgart.
Also ist Philipp Lahm. Also ist es ein Deutscher,
Er ist ein
der
Deutscher.
vorwiegend im Ausland gespielt hat?
Ja.
Ein Deutscher, der bei Real, bei Arsenal war. Ein Deutscher, der bei Real und Arsenal war. Aber dann auch bei entweder Fenerbahce oder Napoli muss es ja auch sein, wegen Kim.
Ja. Spielt nicht mehr, aber jetzt noch nicht so lang. Also.
Die meisten Spiele mit Mertesacker.
Ja.
Özil?
Özil.
Echt?
Ja. Hat
Ja,
fünf
krass.
U21-Spiele mit Jan Rosenthal zusammen gemacht.
Oh ja, eklig. Der hat es echt extrem verschwierigt.
Ja, weil du halt immer irgendwie so Hannover, Freiburg oder so irgendwie sowas denkst,
Und
wo der halt
wo
war.
waren die U-Spiele?
U21.
Ach, auch bei Deutschland
Ja,
mit
ja.
Rosenthal. Ach so. Ja, boah, der hat es echt enorm verschwierigt. Ja, aber sonst.
Na,
Bei
okay,
Fenner
Dira,
mit Kim,
Real.
ja.
Arsenal, Bellerin und Adebayor und Merte, Arsenal und Bremen.
Ja.
Deshalb hat er da auch die meisten und Minjay bei Fener.
Ja. Ja, krass, aber sehr schwierig.
Ja, war nicht ganz. Ich hätte jetzt halt, wenn Freddy dabei gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch ein paar dann mehr aufgezählt, bis halt einer drauf kommt. Hast du auch noch Lust auf mein Wer weiß mehr, das ich vorbereitet habe? Also natürlich weißt du am meisten, das ist sicher.
Wie
Frage ist
viele,
jetzt,
weißt du?
wie viele? Wir haben 36 richtige Antworten. Und zwar geht es um den goldenen Schuh, der
Also
seit
Top-Torschütze weltweit.
der seit 1968 vergeben wird. Bis 91 haben rein die Anzahl der Tore gezählt. Dann
Bis
gab
wann?
es ein
Bis
paar
wann?
Jahre, 91, also
Ah
da
ja, okay.
sind eh wenig dabei, die man kennt. Und dann gab es den ein paar Jahre nicht und ab 97 gab es dann die bekannte Punkteregel.
Mit dem Faktor 1,5 und 2 und so weiter.
Genau. Aber es hat bislang, ich habe gelesen, zweimal hat es jetzt jemand aus einem 1,5-Land geschafft und noch nie einer aus einem Ein-Punkte-Land quasi. Und sonst halt immer nur, die Top-Ligen sind ja 2 Punkte.
Ja, zweimal aus 1,5.
Ja.
Kennt man die?
Ja.
Also ich glaube,
Und
den
wer ist denn
einen
der
weiß
andere?
ich.
Ja, wer ist das?
Lukas Barrios.
Nee.
Nicht bei Colo-Colo damals noch.
Nee,
Ja,
zumindest nicht laut Wikipedia.
ich dachte, der kam nach Dortmund als Welttorjäger. So wurde der eigentlich, dachte ich, angepriesen. Das Spiel ist schon vorbei, bevor es angefangen
Ja, ich
hat.
weiß nicht, was, ja, was, schwierig. Also so 7 bis 8 würde ich dir schon.
Ja, komm, ich fange einfach mal an. Leo Messi,
Messi 6-mal, Rekord.
Ronaldo,
Viermal,
also
davon
Cristiano
einmal
Ronaldo,
davon einmal geteilt. Aber einer der wenigen, der es für zwei Vereine geschafft hat, tatsächlich.
Dann sei mal noch Henri.
Thierry Henry, ja, zweimal.
Van Nistelrooy? Ah! Nee, nee, hab nichts gesagt, hab nichts gesagt.
Habe ich jetzt einmal überhört.
Boah, das, ja, früher ist es halt, finde ich es echt schwer, ey, das kann
Also von
jeder sein.
2020 bis 2023, die hast du noch offen. Das sind drei Stück.
Ach so, ja, okay, Lewandowski bestimmt einmal.
Ja, zweimal sogar. 21 und 22. Also das ist immer Saison, das ist immer Saison, also
Da haben
2020.
nicht Messi oder Ronaldo.
Nee. Ja gut, in dem einen Jahr hat er 43 Tore in der Bundesliga geschossen. Allein
Ja,
schon.
klar, ja, aber ansonsten. Oh, Ciro
23,
Immobile
also
noch einmal.
Immobile 2020, der
Ja.
aktuelle Titelträger ist auch noch offen. Also der, was letzte Saison wurde.
Ja, das müsste Haaland sein.
Haaland, Haaland, Haaland. So, jetzt sage ich mal, man kann noch, schwierig.
Komm, dann sage ich jetzt mal noch hier Schewtschenko. Scheiße. Del Piero.
Nee, aber wir haben noch zwei Italiener, 2,6 und 2,7, jeweils ein Italiener geworden. Das eine finde ich aber geisteskrank tatsächlich.
Gelardino? Nee, Totti?
Totti
Christian Vieri.
2007. Totti 2007. Totti fand
Heftig.
ich krass, dass der.
Der ist ja Zehner eigentlich.
Ja.
Oder hängende Spitze.
Yes. Aber ich glaube, also wir haben dann noch. Vielleicht, ich löse glaube ich mal auf. Ich glaube, du bist ein bisschen.
Ja, warte, lass mich nur kurz raten.
Ja.
Was brauchen wir noch für Nationalitäten?
Wie gesagt, 2,6 nochmal ein Italiener. Dann haben wir, gut, wenn ich die Nationalität sage, weißt du
Totti?
wahrscheinlich. Totti haben wir gehört,
Quatsch, Toni.
ja, Luca Toni 2,6.
Bei Florenz, glaub damals.
Ja, bei Florenz. Dann haben wir noch 1997 ein Brasilianer.
Ja, der fette Ronaldo bei Barcelona.
Ja, bei Barca, der fette Ronaldo.
So geil, dass man den fetten Ronaldo nennt.
Ja gut, 98, 99, 2, das ist alles, das kann echt nicht
Batistuta
gut sein.
einmal.
Die habe ich alle noch
Baggio.
nie, die habe ich alle noch nie gehört, wo da gewonnen haben. 2,5 und 2,9 noch ein Bekannter. Einmal für Villarreal, einmal für Atletico.
Falcao einmal.
Nee, das ist der gleiche für Villarreal und Atletico.
So.
Der ist auch mit beiden geworden. Einmal 2005 Villarreal, 2009 mit Atletico. Der gleiche Spieler.
Boah.
Hey, geiler Spieler.
Diego Forlan? Echt jetzt? Hat er so oft gebolzt? Alter, was?
Ja, wir haben dann noch 2-3 Makai.
Geil, bei Feyenoord.
Ne, bei La Coruña schon. Und
Ach
dann
so,
ist der zu,
stimmt.
dann ist der kurz danach zu Bayern, glaube ich, ja. Und dann 1,5 Spieler war damals Henrik Larsson bei Celtic.
Boah.
2-1, 2000, komplett wild. Kevin Phillips für Sunderland.
Okay, krass.
Mario Jardel für Porto und Sporting. 99 und 2002, Nikolaus Machlas für Vitesse Arnheim. Und das ist alles schon dann die Neuzeit gewesen, wie man vielleicht noch kennt von den Alten. Toni Polster, 87 für Austria
Ja.
Wien, Marco van Basten für Ajax,
Na gut.
Ian Rush für Liverpool, Hans Krankl für Rapid Wien.
Boah.
Natürlich Gerd Müller zweimal. Und Eusebio, wo man noch kennt, aber halt 1968 und 73 bei Benfica. Das war so, Hugo Sanchez kennt man vielleicht noch.
Ja. Rummenigge nicht.
Tanju Kollak von Galla, vielleicht kennst du den.
Tanju, ja, der ist Rekordspieler.
Und die meisten Tore hat damals mal geschossen Dudu Georgescu für Dynamo Bukarest, 47. Und
Boah.
ich glaube, Messi hatte mal 100, 50.
Ja, der 50.
Ja, der 100 Punkte quasi. Genau. Der goldene Schuh. Eklige, so für eklige, in Belgien oder so. Oder
Ja, ich finde
Georgi
es.
Slakov Botev
Ich finde es aber geil oder fandet es geil, jetzt in der Retro-Perspektive, dass so, keine Ahnung, so früher so Spieler wie, weiß nicht, so ein Schewtschenko zum Beispiel, wenn der irgendwie so, wenn man 20 Saisontore hatte, dann war das astronomisch irgendwie so. Oder wenn du eine
Ja.
Quote von so in 100 Spielen 40 Tore oder so hattest, dann war das heftig. Und mittlerweile durch diese Ronaldo, Messi, jetzt Haaland, Lewandowski Quotennummer, muss das ja eigentlich 1:1 sein, damit es irgendwie so Weltklasse
Ja,
ist.
also so das Niedrigste aus der Neuzeit, was gewonnen wurde, waren Forlan und Henri zusammen 2005 mit 25 Toren.
Ja, das ist echt wenig. Also jetzt
Tatsächlich kein.
heutzutage.
Ja, aber ansonsten Mitte 30 oder über, also in der Prime Ronaldo-Messi-Zeit
40 immer,
48,
ja.
40, 48, 50, 40. Also schon geisteskrank irgendwie.
Ja, die haben es komplett auf ein anderes Level gehoben.
Und das Niedrigste, also früher hast du immer über 30 halt gebraucht. Also das Niedrigste war gerade mal Georgi Slakov für Botev Plotvit in Bulgarien. Aber sonst waren die halt über 30, aber halt auch dann irgend so random liegen.
Ja.
Naja,
Sehr
schön.
schön.
Wieder was gelernt.
Ja.
Dann wären wir, glaube ich, soweit durch.
Ja, ich
Kreisliga
habe auch
gibt es
nichts
auch nichts
mehr.
am Wochenende. Toten Sonntag, entspannen wir uns mal
Ist
alle.
ja echt spielfrei. Oder habt ihr halt?
Nee, ist komplett spielfrei in Remsmoor zumindest. Schonloe spielt, glaube ich, irgendwie samstags, aber
Ja, aber
Remsmoor
das ist auch
macht
voll
diese.
der egale Feiertag eigentlich.
Das darf man nicht. Hallo.
Hä, Toten Sonntag ist nicht mal ein offizieller Feiertag. Ist ja nicht
Doch.
wie Karfreitag jetzt oder so.
In Baden-Württemberg ist schon Feiertag, aber ist halt Sonntag. Glaube ich.
Echt?
Aber ist halt immer sonntags, deshalb weiß niemand, ob es ein richtiger
Ja,
Feiertag ist, wenn ich immer
stimmt.
arbeiten muss.
Ah, krass, das wusste ich nicht, dass da dann Spielpause ist.
Ja, aber da gehen wir samstags immer in den Besen und dann ist besser so, dass sonntags nichts
Sehr
bringt.
schön.
Also dann.
Ja, schönes
Hammer,
Wochenende
hau mal
dir
rein,
und
schönes
euch.
Fußballwochenende, den Lauschern. Hoffentlich nächste Woche dann wieder mit Freddy am
Und
Stissel
Rio.
und damit gute Zeit, macht's gut, haut rein.
Bis dann.